Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2010. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Christian Kroos übergeben. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals der Allianzgruppe. Wie üblich wird Sie Oliver Bethe durch die Ergebnisse führen und im Anschluss haben wir die Fragen- und Antwortenrunde, um auf Ihre detaillierten Fragen einzugehen. Bitte, bitteschön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie aus dem sonnigen München. Das Wetter passt zu unseren Ergebnissen. Wir sind sehr froh, Ihnen die Ergebnisse des dritten Quartals heute vorstellen zu können. Ich brauche, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde, 35 Minuten, um Ihnen die Zahlen zu erläutern. Und dann haben wir noch hoffentlich viel Zeit für Fragen und Antworten. Wir haben in Summe ein sehr erfreuliches drittes Quartal zu verzeichnen. Ich mache jetzt Folgendes, wie üblich, gehe durch die einzelnen Jobbit-Seiten durch und sage Ihnen jeweils, wo ich in unserer Präsentation bin, sodass Sie das zeitnah verfolgen. Seite 3 gibt Ihnen den Überblick über die wesentlichen Nachrichten, zumindest aus unserer Sicht. Wir haben ein zweistelliges Umsatzwachstum von auch jetzt mittlerweile 24,5 Milliarden Euro im Quartal. Das operative Ergebnis ist bei 2,1 Milliarden. Wir sind hier sehr zufrieden. Der Quartalsüberschuss steht bei 1,3 Milliarden Euro. Da sage ich gleich noch was zu. Und die Kapitalausstattung ist nach wie vor sehr solide. Unsere Solvabilitätsquote steht bei derzeit 168%. Die Seite 4 gibt Ihnen den üblichen Überblick über die Quartalsergebnisse. Umsatz. Entwicklung gegenüber dem Vorjahr nominal 11,4% gewachsen, das operative Ergebnis um 2,3% Quartal über Quartal, das Periodenergebnis, so wie wir es nennen, aus fortgeführten Aktivitäten 8,8% niedriger als im Vorjahr. Das liegt im Wesentlichen, da komme ich gleich nochmal drauf, insbesondere an höheren Steueraufwendungen in diesem Quartal. Fürs Jahr sind wir aber bei unserer geplanten Quote. Ich finde auch die Quartalsbetrachtung alleine nicht immer hilfreich. Vielleicht wäre es wichtig zu wissen, wie stehen wir eigentlich auf im 9-Monats-Vergleich. Das ist eigentlich aus meiner Sicht die bessere Betrachtung. Wir haben in den ersten 9 Monaten 80,5 Milliarden Euro an Umsatz geschrieben. Das ist 8 Milliarden mehr als im Vorjahr. Unser operatives Ergebnis steht nach 9 Monaten bei 6,1 Milliarden, also auch 1 Milliarde mehr als im Vorjahr. Und auch das Nettoeinkommen steht jetzt schon bei 4 Milliarden, also 800 Millionen mehr als im Vorjahr für 9 Monate. Wie wir finden, gegeben das wirtschaftliche Umfeld, sehr, sehr, sehr gute Werte. Die Seite 5 zeigt die Entwicklung unserer Kapitalausstattung. Auf der linken Seite die Entwicklung des Eigenkapitals, gestiegen um 2,5% auf 44,9 Milliarden. Und auf der rechten Seite die Finanzkonglomerate Solvabilität, die steht bei 168%. Zwei Bemerkungen dazu. Wenn Sie sich die Zahlen ein bisschen im Detail anschauen, stellen Sie fest, dass die sogenannten Gewinnrücklagen leicht zurückgegangen sind. Das liegt an einem Foreign Exchange Effekt. Wir bilden immer in den Gewinnrücklagen die Veränderung des Wertes unserer Auslandsbeteiligung in den jeweiligen Währungen zurück in Euro ab. Wir hatten im Vergleich zur Mitte des Jahres hier einen Rückgang von etwa 1,2 Milliarden Euro negativ zu verzeichnen. Das erklärt, aufgrund der starken Schwankungen in den Foreign Exchange Märkten ist das nicht zu verhindern. Auf der rechten Seite schlägt sich das zum Teil dann auch nieder in der Finanzkonglomerate Solvabilität. Wir haben einerseits gestiegene Anforderungen, weil wir wachsen. Das ist also eine gute Nachricht. Und der sozusagen Euro-Wert unserer US-Verbindlichkeiten ist gestiegen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass wir immer aus dem Nettoeinkommen 40% zurückstellen für Dividendenzahlungen. Und das ist deswegen abzuziehen von der Solvenz, zumindest kalkulatorisch. Und das führt zu diesem kleinen Rückgang. Ich würde jetzt gerne auf die Gruppenergebnisse übergehen ab der Seite 7. Die Seite 7 zeigt Ihnen das Umsatzwachstum nach Segmenten in der üblichen Darstellung. Immer unterschieden zwischen dem, was haben wir nominal als Wachstum gehabt und was war unser sogenanntes internes Wachstum. Nur zur Erinnerung, bei der Allianz ist das interne Wachstum eine Anpassung um Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte. In Summe war das interne Wachstum 6,5%, Schadenunfall nominal minus 1,1%. Nebenkranken plus 11,7% und das Asset-Management-Geschäft wächst weiter sehr stark mit 28,8%. Kurzer Kommentar zur Schadenunfallversicherung. Hier gibt es einen besonderen Effekt. Wir haben eine Restrukturierung gehabt bei unserem Agroversicherungsgeschäft gegenüber dem Vorjahr und das trägt fast zu diesem sogenannten 1,1% Schrumpfen bei. Ohne diesen Bereich wären wir im Wesentlichen flat mit minus 20 Basispunkten. Das operative Ergebnis haben wir Ihnen dargestellt auf der Seite 8. Auf der linken Seite können Sie zwar eigentlich zwei wesentliche Nachrichten entnehmen. Das eine ist, wir haben eine signifikante Volatilität zwischen den einzelnen Segmenten über Zeit. Das ist der Wirtschaftskrise geschuldet. Viele von uns merken das ja nicht so. Die Finanzdienstleister merken das nach wie vor sehr stark, insbesondere durch die sehr volatilen Kapitalmärkte und die niedrigen Zinsen. Das belastet einige Segmente zeitweise und unterstützt andere. Und das bedeutet im Summe, dass die Allianz ein sehr schön diversifiziertes Portfolio haben, sodass wir in Summe über alle Portfolien gute Ergebnisse erwirtschaften können. Nun zu den einzelnen Werten. Schadenunfallversicherung verbessert gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,8%. Leben und Kranken gefallen gegenüber dem Vorjahr. Dazu zwei Bemerkungen. Die eine ist, wir hatten im Vorjahr sehr hohe Sondereffekte. Wir haben also sogenannte Credit Spread Veränderungen im dritten Quartal 2009 gehabt. Die haben sehr positiv sich ausgewirkt im letzten Jahr, insbesondere in den USA und Frankreich. Diese Sondereffekte sind in diesem Jahr entfallen. Die zweite Bemerkung ist, wir haben für das Jahr ein Ergebnisziel gehabt für die Lebensversicherung zwischen 2,3 und 2,8 Milliarden Euro. Wir liegen nach dem dritten Quartal schon bei den 2,3 Milliarden und auch der Wert mit 655 liegt genau in diesem Korridor. Also wir sind mit dem Ergebnis in Leben Kranken für dieses Quartal sehr zufrieden. Das Asset Management schlägt nach wie vor unsere Erwartungen mit 521 Millionen operativen Ergebnis ein Weltklassewert. Und das Ergebnis in Corporate und Sonstiges liegt im Wesentlichen in unserem Jahreszielwert, obwohl wir in Summe natürlich über Zeit dort auch bessere Ergebnisse erzielen wollen. Hier ist das Thema Banking auch abgebildet. Das Banking-Ergebnis hat sich auch gegenüber dem Vorjahr um rund 13 Millionen verbessert. Das nicht operative Ergebnis auf der Seite 9. Wir haben wie immer die gleichen Komponenten, realisierte Gewinne und Verluste, Zinsaufwand, Private Equity Ergebnis bis runter zu der Reklassifizierung von Steuergutschriften. Was ist in diesem Quartal kommentierungswürdig aus unserer Sicht? Das eine ist die Veränderung von realisierten Gewinnen und Verlusten. Wenn Sie auf die rechte Seite die Tabelle gehen, dann sehen Sie immer die Einzelkomponenten nach Assetklassen. Hier sehen Sie einen Anstieg der realisierten Gewinne bei den Rentenpapieren. Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, der Vorjahreswert mit 11 Millionen ist ungewöhnlich niedrig. Man hat typischerweise über lange Schnitte zwischen 70 und 80 Millionen gehabt. Auch der aktuelle Wert liegt damit leicht drüber bei den Rentenpapieren und ist geschuldet der Tatsache, dass wir die Duration unserer Anlagen verlängert haben und dadurch leichte Kursgewinne verbucht haben. Alle anderen Positionen sind hier nicht so besonders erwähnenswert. Wenn wir zurückgehen auf die linke Tabelle, Zinsaufwand für Fremdfinanzierung ist im Plan mit 225 Millionen. Das Ergebnis aus Private Equity Investments ist gegeben, das Wirtschaftsumfeld liegt bei minus 48 Millionen, Restrukturierungsaufwendungen mit minus 11 Millionen im Wesentlichen in der Erwartung und wir haben akquisitionsbedingte Aufwendungen von 80 Millionen Euro zu verzeichnen gehabt, einen Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal von 32 Millionen. Jetzt gibt es die Position sonstige nicht operative Aufwendungen. Wunderbarer Begriff, was verbirgt sich dahinter, vor allen Dingen hinter dem großen Swing. Wir hatten im Wesentlichen zwei Positionen, die das erklären. Das eine sind Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Goodwill, die 56 Millionen Euro brutto betrugen. Und das zweite ist eine Marktwertkorrektur bei unseren Optionen auf die sogenannten Hartford Warrants, Wertpapieren, die sehr, sehr hoher Volatilität unterliegen. Hier wird immer der Wert genommen am Anfang des Quartals und am Ende des Quartals und der ergibt dann die Wertveränderung. In diesem Quartal hatten wir in Summe eine Veränderung von minus 29 Millionen. Die positive Veränderung im Vorjahr betrug 92 Millionen, sodass der sogenannte Swing 121 Millionen negativ war. Das ist dem sehr volatilen Kapitalmarktumfeld geschuldet und die Volatilität, solange wir die Warrants haben, werden wir auch weiterhin in unserer Berichterstattung finden. Auf der rechten Seite vielleicht noch eine zusätzliche Bemerkung. Der Bestand aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus Aktien hat sich reduziert gegenüber dem Vorjahresquartal um knapp eine Milliarde, geschuldet dem Kapitalmarktumfeld. Der Bestand an nicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus Rentenpapieren ist gestiegen von 2,3 auf 5,6 Milliarden. Der starke Anstieg ist zurückzuführen auf die stark gefallenen Zinsen. Das ist also kein Vermögenszuwachs, weil man immer berücksichtigen muss, dass auch die Verbindlichkeiten gegenüber unseren Kunden häufig parallel nach oben geht. So viel zum Thema Überblickgruppe. Ich würde jetzt gerne Ihre Aufmerksamkeit lenken auf die Zahlen für unser Schadenunfallsegment ab den Seiten 12 fortfolgende. Die Zusammenfassung Seite 12 weist 10,6 Milliarden Umsatz aus für das Segment in diesem Quartal. Das operative Ergebnis um 9% gestiegen auf 1,1 Milliarden Euro. Die Schadenkostenquote lag im Quartal bei 97,1%, geben das Umfeld eigentlich ein sehr ordentlicher Wert. Und das ist trotz der Tatsache, dass wir weiterhin sehr, sehr hohe Naturkatastrophen haben. Das Abwicklungsergebnis steht bei 3,4 Punkten und ist im Wesentlichen im Rahmen dessen, was wir sehen können in einem solchen Wirtschaftsumfeld. Ich werde dazu noch ein, zwei Kommentare Ihnen mitgeben in ein paar Minuten. Die Seite 13 gibt Ihnen die Umsatzentwicklung nicht nur für das ganze Segment, sondern zeigt auch die Entwicklung in den einzelnen Ländergesellschaften. Nur nochmal zur Erläuterung. In den drei linken Spalten, jeweils fürs Quartal, finden Sie die Entwicklung in Euro wieder. Die Spalte auf der ganz rechten Seite, die die Veränderung zeigt, ist immer ausgedrückt als sogenanntes internes Wachstum. Das heißt, bereinigt um Foreign Exchange und Konsolidierungseffekte. Deswegen passen die Zahlen nicht sozusagen im Augenintegral zusammen. Wir finden es aber wichtiger, die Foreign Exchange-Effekte rauszurechnen, wenn wir Wachstum analysieren. Wenn wir uns diese einzelnen Zahlen angucken, dann stellen wir fest, dass wir nach wie vor in großen europäischen Kernmärkten in den bereinigten Zahlen leicht schrumpfen. Das hat nach wie vor damit zu tun, dass wir in einigen dieser Länder einen sehr, sehr intensiven Margen- und Preiswettbewerb haben und unsere Margen weiter beschützen wollen und müssen. Es gibt aber andere Segmente, so zum Beispiel Südamerika, auch im Vereinigten Königreich, in der Kreditversicherung oder in Australien, wo wir sehr stark und sehr profitabel wachsen. Und das zeigt auch die Stärke des Portfolios, dass wir die Schwäche in den einzelnen Regionen ausgleichen können durch sehr starkes Wachstum in profitablem Umfeld. Erwähnenswert ist die Zahl in den USA. Dort haben wir in lokaler Währung 10,9% Umsatzrückgang zu verzeichnen. Wir haben dort eine Veränderung gehabt in der Ernteausfallversicherung. Ich habe es eben erwähnt. Und eine Übertragung der Schiffsversicherung in einem Vorjahresquartal in 2008, das macht diese Zahl schwer zu interpretieren und ist rauszunehmen. Ich hatte es eben erwähnt, 97 Millionen ist allein der Effekt der Ernteausfallversicherung, also 0,9% auf das gesamte Segment. Wenn wir uns die Treiber mal angucken, für die von Ihnen, die dafür Interesse haben, es gibt immer zwei Effekte, einen Preis- und einen Volumenseffekt. Der Preiseffekt war zum ersten Mal in diesem Quartal mit überhalb von 1% sehr positiv. Das haben wir schon seit, ich glaube, 2,5 Jahren nicht mehr gesehen. Und das hat den negativen Volumenseffekt eigentlich gut ausgleichen können. So viel zum Thema Umsatzentwicklung. Ich würde jetzt gerne auf die Profitabilität in diesem Segment zu sprechen zu kommen. Und zwar auf der Seite 14 folgende. Wie Sie sehen können, das operative Ergebnis gestiegen um 8,8%. Und auf der rechten Seite finden Sie die Ergebniskomponentenentwicklung. Immer das technische Ergebnis, das Anlageergebnis und sonstige Effekte. Sowohl die Technik als auch die Anlage hat sich verbessert. Auch hier findet sich in der Anlageseite die Verlängerung unserer Duration wieder. Die bringt uns 50 Millionen Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr und die technische Ergebnisverbesserung finden Sie ja auch. Ich würde gerne was sagen zum Thema kombinierte Schadenkostenquote. Der ein oder andere Experte wird sagen, wie kann das denn sein, das technische Ergebnis verbessert sich, aber die kombinierte Schadenkostenquote wird nicht besser. Das ist ein reiner technischer Effekt, weil wir in dem Segment P&C auch die Unfallversicherung mit Beitragsrückerstattung abbilden und deren Ergebnisentwicklung wird nicht vollständig in der kombinierten Schadenkostenquote abgebildet. Also wenn Sie so wollen, ein leichtes Understatement des positiven Effektes. Mir ist das lieber so als andersrum. Auch auf 9-Monats-Basis hat sich unser Ergebnis verbessert. 2,89 Milliarden war es im Vorjahr für 9 Monate. Jetzt sind wir bei 2,98 Milliarden, also knapp 95 Millionen Verbesserung im Underwriting-Ergebnis und 30 Millionen Verbesserung im Investment. Dagegen laufen knapp 40 Millionen Effekte aus niedrigen Service-Revenues in der Kreditversicherung. So auch in Summe, da können wir auf 9-Monats-Basis eigentlich zufrieden sein mit der positiven Ergebnisentwicklung. Die Seite 15 gibt Ihnen eine der wesentlichen Kennzahlen, die kombinierte Schadenkostenquote. Mit 97,1%, wie ich schon gesagt habe, aus unserer Sicht ein guter Wert. Da gibt es zwei Teile, einmal die Schadenquote und einmal die Kostenquote. Auf beide werde ich jetzt zu sprechen kommen. Auf der rechten Seite finden Sie entsprechenden Werte für die Ländergesellschaften. Da gibt es ein paar Anmerkungen. Das eine ist der sehr schlechte Wert, der Ihnen in der ersten Zeile auffällt für Deutschland. Deutschland ist nach wie vor sehr stark betroffen von Naturkatastrophen. Wir hatten allein in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr 5,8 Prozentpunkte, das jetzt aufs Quartal gerechnet, höhere Naturkatastrophenbelastung, also eine enorme Auswirkung auf unser Portfolio in Deutschland. Und wir haben nach wie vor auch höhere Großschadenbelastungen durch einen zum Beispiel einen großen ICE-Unfall von mehr als 1,1 Prozentpunkten. Das ist eine besondere Herausforderung für unser Portfolio. Das Gleiche ist, wenn Sie in der Zeile ganz rechts außen bleiben, Osteuropa steht hier mit 110,8 Prozentpunkten. Man wird sich wundern, wie kommt denn der ganz schlechte Wert her, plus 14,6 Punkte. Das ist eine Kombination von Sondereffekten. Das eine ist die Einführung der Finanzmarktsteuer in Ungarn. Die alleine wirkt sich mit 3,7 Prozentpunkten aus. Sehr, sehr groß. Wir hatten die Abwicklung eines Großschadens in Russland. Er hat eine Abschreibung zur Folge gehabt und eine zusätzliche Kostenreserve, allein 4,8 Prozentpunkte. Und dann haben wir nach wie vor Folgeaufwendungen für die Flutschäden im zweiten Quartal. Das sind nochmal 7 Punkte. Also unsere armen Kollegen in Osteuropa sind ordentlich gebeutelt worden. Und die Zahlen müssen vor diesem Hintergrund gesehen werden. Gegeben die Größe des Portfolios waren das außergewöhnliche Belastungen. Die andere Perspektive ist, wir schlagen uns in einigen der wichtigen Märkte nach wie vor sehr gut. Und wir finden Werte von signifikant unter 100 Prozent in vielen Kernmärkten wieder. Auch Frankreich hat sich mittlerweile verbessert auf 98,1 Prozent. Das Land war im letzten Jahr ja sehr stark betroffen von Großschäden. Eigentlich also deswegen in vielen Segmenten sehr gute Entwicklung. Wenn man, das wäre jetzt nur die einzige technische Schaubild, von dem fast man schon fast ein bisschen als Finanzfuzzi um Entscheidungen bitten muss, die Seite 16, aber ich glaube, es ist wichtig zu Verständnis unseres doch sehr technischen Geschäfts. Die Seite 16 gibt Ihnen immer die Schadenjahrbetrachtung, also Vorabwicklung, wie wir das nennen, der Vorjahrsschäden aus und gibt einen besseren, genaueren Blick in den Maschinenraum unserer Sachversicherung. Wir haben eine sehr schöne Entwicklung, wenn Sie auf Ihre Aufmerksamkeit auf den Kasten oben links mal lenken. Da ist die Entwicklung über 9 Quartale für unsere Schadenquote im Jahr ohne Abwicklung vor und nach Naturkatastrophen. Und zum ersten Mal seit dem dritten Quartal 2008 ist unsere Schadenquote für das Schadenjahr auf unter 70 Prozent gefallen mit 69,1. Das ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Das zweite Faktum, was sehr interessant ist, ist oben rechts. Das sind die verschiedenen Treiber für die Veränderung unserer Schadenquote. Und neben hohen Belastungen aus Naturkatastrophen mit plus 1,4 Prozent, die Sie dort sehen, und einem Anstieg der Schadeninflation aufs Quartal von 0,3 Prozent, sehen Sie zum ersten Mal sehr starke positive Effekte aus Preiserhöhungen, die wir jetzt auch im Portfolio wiederfinden. Da haben wir die notwendigen Korrekturen gemacht in Märkten, wo wir nicht genügend Profitabilität im Portfolio haben und wie gesagt zum ersten Mal mehr als 1% mit 1,1 Prozentpunkten. Hinzu kommt noch die positive Entwicklung aus der Kreditversicherung, die ja anderthalb Jahre lang schlecht war, sodass die Schadenquote flach ist gegenüber dem Vorjahr, trotz der enorm hohen Belastung aus Naturkatastrophen, auch im dritten Quartal. Das Abwicklungsergebnis hatte ich eben erwähnt. Das ist im Wettbewerbsvergleich übrigens sehr sauber unterwegs. Viele unserer großen Wettbewerber haben erheblich höhere Abwicklungsergebnisse, um ihr Ergebnis in diesem Umfeld zu unterstützen. Und auf der rechten Seite vielleicht zum Abschluss, Sie sehen, im dritten Quartal mit 3% Naturkatastrophenbelastungen liegen wir bei dem Doppelten von dem, was wir normalerweise zu verzeichnen haben. Also unser Portfolio kann auch solche Belastungen hervorragend verkraften. Das war's zum Thema Details in der Technik. Vielleicht zwei Bemerkungen zum Thema Kosten auf der Seite 17. Wir unterscheiden Verwaltungskosten und sonstige Vertriebskosten und die Provisionen. Und die Provisionen, um damit anzufangen, sind im Wesentlichen im Prozent der Nettobeiträge flach bei 14,6 Prozent. Hier sind zwei wesentliche Effekte, 115 Millionen Wechselkurs und dann Wachstum. Und dafür bezahlen wir gern. Auf der Verwaltungskostenseite sehen Sie 50 Basispunkte Anstieg und das ist nicht schön in Summe. Wir haben allerdings einige sozusagen Sondereffekte mal wieder zu verzeichnen. Das eine sind reine Einmaleffekte, rund 90 Millionen. Hier finden sich die schon angesprochenen Aufwendungen in Russland aus der Abschreibung einer Forderung aus diesem Großschaden wieder. Wir hatten im Vorjahr in den USA eine Abrechnung eines Vorsorgeplanes zu verzeichnen. Das hatte das Vorjahresergebnis um 23 Millionen verbessert. Und in diesem Jahr haben wir in der Schweiz 17 Millionen ausgegeben für die Zentralisierung von Backoffice-Funktionen. Die werden so auch nicht wiederkommen. Das sind also in Summe rund 90 Millionen Einmaleffekte. Wir haben aber leider auch wiederkehrende Positionen in der Segmentberichterstattung zu verzeichnen, die die Kosten nach oben treiben. Das eine ist das freundliche Thema Bilanzmodernisierungsgesetz. Das belastet das Segment mit 35 Millionen wiederkehrend. Auf der Gruppenebene, meine Damen und Herren, ist es aber irrelevant, weil sich das nettet. Das betrifft nur in Anführungszeichen das Segment. Und dann haben wir die Finanzsteuer in Ungarn, 20 Millionen, enormer Batzen, wenn man das mal überlegt. Und auch das wird leider zumindest auf Sicht, so wie wir wissen, nicht weggehen. Ohne diese Sondereinflüsse haben wir im Wesentlichen eine stabile Kostenentwicklung. Gegeben die Tatsache, dass unsere Umsätze aber zurückgehen, kann uns das nicht zufriedenstellen. Wir müssen weiter an unserer Produktivität arbeiten. Seite 18 gibt den Überblick über die zweite wesentliche Ergebniskomponente in der Sachversicherung. Das sind unsere Investmenterträge. Die sind gegenüber dem Vorjahr um 6% auf 841 Millionen Euro angestiegen. Es gibt immer drei Komponenten, die Sie darunter finden. Zinsen und ähnliche Erträge, Investmentaufwand und Netto-Realisierungserlöse. Keine Besonderheiten. Die Durationsverlängerung führt zu leicht erhöhten Zinserträgen. Alles andere ist stabil auf Vorjahresniveau. Die gute Nachricht ist, dass auf der Seite 19 zu sehen, dass unsere Anlagebasis, aus der wir quasi unser Einkommen auf der Investmentseite beziehen, gestiegen ist um 6% auf rund 95 Milliarden Euro. Darauf müssen wir achten, dass die Anlagebasis wächst, um die fallenden Zinsen ausgleichen zu können. Die Quartalsrenditen, einerseits die Zinsrenditen gefallen, gegeben das Zinsumfeld, ist das eine normale Entwicklung, sollte sich stabilisieren auf der Basis, auf der wir uns im Moment befinden. Die Aktienquartalsrendite ist ungewöhnlich hoch. Das liegt an außergewöhnlichen Einnahmen aus Private Equity und Immobilienbeteiligung. Die werden sich in Zukunft so nicht wiederholen. Das war es zum Thema Sachversicherung. Ich würde jetzt gerne übergehen auf den Bereich Leben und Krankenversicherung auf den Seiten 21 fortfolgende. Die Entwicklung in Leben Kranken ist aus unserer Sicht sehr zufriedenstellend. Der Umsatz steigt um 16% auf 2,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis, wie vorhin beschrieben, 6,55. Die Anlagebasis wächst auch. Das ist ja die Verzinsungsbasis für einen wesentlichen Teil unseres Ergebnisses. Das Investmentergebnis jetzt bei 418 Milliarden Euro. Und der Neugeschäftswert, gerechnet mit unserem derzeitigen internen Modell, liegt bei 147 Millionen Euro und einer Neugeschäftsmarge von 1,6%, ein sehr guter Wert gegeben, das derzeitige Zinsumfeld. Die Seite 22 zeigt Ihnen die Umsatzentwicklung sowohl nach Produkten als auch nach den einzelnen Gesellschaften. Wir haben die wichtigsten Gesellschaften hier gelistet. Die Nachricht ist, wir haben eine Balance im Portfolio. Wir wachsen sowohl bei Anlageprodukten als auch unseren traditionellen Lebensversicherungsprodukten. Es ist sehr wichtig, dass das Portfolio sauber balanciert ist nach Produkten. Aber auch nach Regionen wachsen wir. Es gibt zwei Märkte, wo wir nicht wachsen im Moment und darüber auch froh sind. Schweiz und die Niederlande, weil die Margen dort durch die Zinsentwicklung zum Teil sehr unattraktiv sind. Da achten wir darauf, dass wir kein unprofitables Geschäft haben. In Deutschland im Kernmarkt wachsen wir nach wie vor auch gegenüber dem Vorjahr und wir wachsen in einigen anderen Märkten, wo wir gute Margen haben mit zum Teil sehr beachtlichen Werten. Auffällig ist auf der Seite 22 das starke Wachstum in den USA relativ zum Vorjahresquartal und in Asien. Dazu zwei Bemerkungen. In den USA hatten wir im dritten Quartal 2009 einen außergewöhnlichen Rückgang an Volumen. Das ist also ein statistischer Effekt, weil wir unser Variable Annuities Produkt am Ende des ersten Quartals zurückgezogen haben, komplett neu kalkuliert und heute mit einer sehr guten Profitabilität im Markt verkaufen. Deswegen der statistische Effekt und die hohen Steigerungsraten. In Asien wachsen wir sehr stark, insbesondere in Taiwan. Da haben wir ein Unit-Link-Produkt, was sehr, sehr profitabel ist und uns sehr viel Freude macht. Und wir wachsen in Japan im Moment sehr stark in unserem neuen Startup. Wenn wir das operative Ergebnis anschauen, 655 Millionen auf der Seite 23 und die Ergebniskomponenten beleuchten, dann stellen wir, wie gesagt, diesen Swing fest auf der Anlageergebnisseite. Im dritten Quartal 2009 waren es noch 673 Millionen, jetzt 425. Das ist ein normaler Wert. Wie gesagt, es sind Verringerungen aus Credit Spreads, die wir in den USA im letzten Jahr zu verzeichnen hatten. Damals waren es plus 130 Millionen, die sind nicht wiedergekommen. Und das Gleiche galt für Frankreich. Damals waren es plus 66 Millionen, auch die sind hinweggefallen. Wir hatten zudem außergewöhnliche Effekte im dritten Quartal zu verzeichnen, mit rund 28 Millionen negativ. Versicherungssteuer in Ungarn 4 Millionen und wir haben Abschlusskosten, die wir aktiviert hatten in einem osteuropäischen Land, korrigiert um rund 24 Millionen. Eine wichtige Information noch zu dem Ergebnisausweis für diejenigen unter Ihnen, die immer den Ergebnisausweis über Jahre nachvollziehen. Die Zahlen für das Leben- und Krankensegment haben wir angepasst gegenüber den Vorjahren. Ich habe in den Backup der Unterlage, die Sie vor sich haben, eine technische Erklärung beigefügt, wie was ist hier passiert, was hat stattgefunden. Und im Wesentlichen die Buchhaltungsregeln für unser amerikanisches Lebensversicherungsgeschäft angepasst. Da gibt es eine wichtige Produktgruppe, die nennt sich Fixed Indexed Annuities. Die hat in den letzten Jahren unter erheblicher Accounting Volatilität, die nicht die Economics reflektiert, wiedergespiegelt. Wir wollten das schon seit einigen Jahren korrigieren und haben jetzt Gott sei Dank, danke an die Kollegen auch, eine Regelung gefunden. Wir haben im Wesentlichen die Anlageseite korrigiert, aber vor allen Dingen die Verbindlichkeiten und die Volatilität herausgenommen. Ich erspare Ihnen jetzt die technischen Erklärungen. Diejenigen Kollegen, die es genau wissen wollen, können sich gerne bei uns melden. Wir erklären Ihnen die technischen Komponenten. Über die letzten Quartale finden Sie auch die Ergebniskorrekturen. In Summe bedeutet das, dass unser Ergebnis erheblich weniger volatil sein wird und die wirklichen Economics besser widerspiegelt. Das Investmentergebnis im Bereich Leben und Krankenversicherung, auf das ich jetzt gerne zu sprechen kommen möchte, finden Sie auf der Seite 24. Es ist im Wesentlichen stabil mit 4,1 Milliarden Euro. Sie finden, wie bei der Sachversicherung, die einzelnen Treiber in den drei Zeilen darunter. Der wesentliche Treiber hier ist der Anstieg in Zins und ähnlichen Erträgen mit rund 2,7% auf 3,6 Milliarden. Demgegenüber haben wir Nettorealisierungserlöse und Investmentaufwand, die faktisch unverändert sind. Bei den 25 zeigt, dass wir nach wie vor positive Nettomittelzuflüsse zu verzeichnen haben, trotz des niedrigen Zinsumfeldes. Und die 1,6 Milliarden Nettomittelzuflüsse stammen im Wesentlichen aus Deutschland, aus den USA und aus Asien. Positive Markteffekte von 7,3 Milliarden wurden überkompensiert durch negative Wechselkurseffekte. Hier steht die große Position, vor allen Dingen auch in den USA und der gefallene US-Dollar dagegen. Leben, Kranken, Anlagebasis, das sind im Wesentlichen die Assets ohne Unit-Linked, also ohne Investmentprodukte. Auch die wachsen sehr schön und sehr stark um 14,1% auf 347 Millionen. Und die Quartalsrendite ist auch im Rahmen der Planung, liegt im Bereich der Fixed-Income-Produkte, also Rentenpapiere, 1,08%. Der Bereich Aktienrendite ist leicht unterhalb der Normalwerte wegen der Wertberichtigung im Bereich der Goodwills, die ich vorhin erwähnt hatte. Seite 27 nimmt jetzt die Wertperspektive ein. Das ist immer sehr schwer, weil das anybody's best guess ist, dass unsere derzeitige Betrachtung auf Basis des derzeitigen internen Modells, was wir natürlich im Rahmen der Diskussion um Solvency II weiter anpassen, hier konsistent mit dem, was wir in den Vorquartalen gezeigt haben, die Werte. Wir haben in allen Bereichen positive Margen erreicht, also in Europa, in Asien, in den USA. In Asien ist die Marge sogar nach oben, weil wir rechtzeitig umgesteuert haben von Garantieprodukten auf Unit-Link-Produkte, Marge angestiegen auf 2,1%. Auch in Europa, trotz des starken Drucks auf die Zinsen, immer noch 2,1% Marge und in den USA stehen wir noch bei 50 Basispunkten. In VA, in Variable Annuities, verdienen wir sehr, sehr schöne Margen. In Fixed Index Annuities werden die Margen durch eine Produktrekonstruktion jetzt zum November weiter verbessert. Auf der rechten Seite sehen Sie die Entwicklung der Marge im Zeitablauf. Wie gesagt, aus unserer Sicht ist unsere Marge mit 1,6% gegeben, das Zinsumfeld, das niedriger liegt als im vierten Quartal 2008, nach wie vor sehr komfortabel. So viel zum Thema Leben und Krankenversicherung. Jetzt zu, ich glaube, unserem diesjährigen Highlight zum Asset Management ab den Seiten 29. Unsere gesamten verwalteten Anlagen überschreiten mittlerweile 1,4 Billionen Euro, ist eine Zahl, bei der ich auch manchmal schon stottern muss. bin schon gewöhnt an größere Zahlen, aber das ist wirklich ein enormer Wert. Für Dritte verwalten wir mittlerweile Anlagen mit mehr 1,1 Billionen. Wir hatten in diesem Quartal wieder außergewöhnlich hohe Nettomittelzuflüsse. Wir hatten im ersten Quartal bei 37 Milliarden schon gesagt, das kommt nie wieder. Jetzt sind wir bei 40 Milliarden im dritten Quartal. Ich höre da auch auf, Vorhersagen zu machen. Und das operative Ergebnis ist weiterhin auf Rekordniveau, 521 Millionen Euro operativer Profit, werden wir gleich sehen. Das Aufwandsertragsergebnis ist, glaube ich, ein absoluter Spitzenwert in der Industrie, 58,5%. Seite 30 zeigt kurz die Entwicklung der verwalteten Anlagen. Ich würde hier ungern darauf eingehen, weil die Zahlen sind selbstevident, einfach verständlich. Die Seite 31 zeigt die Nettomittelzuflüsse und die sind wirklich enorm. Wenn man sich mal die Entwicklung von dem dritten Quartal 2008 anschaut bis heute, sehr, sehr kontinuierlich. Man muss aber auch berücksichtigen, es kann auch mal in die andere Richtung gehen. Das vierte Quartal 2008 zeigt das auch. Wir hatten auch mal 40 Milliarden Ausflüsse. Also immer sehr stark auch dem Kapitalmarktumfeld geschuldet. Sicherlich sind die fallenden Zinsen etwas, was uns auf der Fixed-Income-Seite sehr hilft. Passend zu den Nettomittelzuflüssen und den verwalteten Vermögen haben sich unser Ertragsbild sehr stark verbessert. Wir machen gegenüber dem Vorjahr 43,6% nominal oder 32% auf einer internen Basis mehr Provisionsüberschuss. Und was auch wichtig ist, wir machen nicht nur, verdienen nicht nur mehr Geld, auch die Qualität des Ergebnisses verbessert sich. Die Provisionsmarge, so wie wir die rechnen, auf verwaltete Drittgelder, hat sich nochmal um 10% erhöht auf 40,1 Basispunkte. Auch das ist gut, die Qualität des Ergebnisses verbessert sich, nicht nur das Volumen. Das operative Ergebnis auf Seite 33 zeigt das Rekordniveau, was wir mittlerweile erreicht haben und auch halten mit 521 Millionen Euro. Und auf der rechten Seite sind die Treiber, im Wesentlichen sind es Provisionsüberschüsse, die um 370 Millionen gewachsen sind, gegenüber dem Vorjahr auf 1,235 Milliarden Euro. Operativer Aufwand steigt. Für mehr Assets braucht man mehr Hände und Füße, diese zu verwalten. Und wir investieren auch weiter in neue Produkte und Produktplattformen. Wenn wir uns die einzelnen Komponenten im Asset Management anschauen, die Seiten 34 und 35, sehen wir, wie bisher, die Entwicklung ist sehr stark getrieben aus dem Bereich Renten. Hier sind die Anlagen gewachsen auf rund 983 Milliarden Euro. Wir waren ja schon im Dollarbereich über eine Billion. Dem nähern wir uns mittlerweile auch in Euro. Die Nettomittelzuflüsse hier waren 40,6 Milliarden im dritten Quartal. Die Outperformance mit 91% ist kaum noch zu steigern und das operative Ergebnis ist 44% auf 432 Millionen angewachsen. Das Equity-Geschäft auf der Seite 35, auch hier sind die Anlagen gewachsen, knapp 7%, trotz leichter Nettomittelabflüsse. Hier schlagen wir uns übrigens im Industrievergleich sehr gut. Nur mal so eine Zahl, die ich aus der Zeitung hatte, die Nettomittelzuflüsse, die wir hatten bei PIMCO in den USA, waren höher als die gesamten Nettomittelzuflüsse der gesamten Equity-Anlageindustrie in den USA. Das heißt, unser Equity-Bereich schlägt sich gegeben das Umfeld nicht schlecht. Auf der Performance-Seite wollen wir weiter zulegen. 61% ist besser als der Marktschnitt, aber nicht ganz unserem Anspruch. Also da wollen wir wirklich besser werden und das operative Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt auf 30 Millionen. Auch hier müssen wir mehr sehen, das ist vollkommen klar gegeben, aber das Marktumfeld eigentlich ein ordentlicher Wert. Zum Abschluss zum Thema Asset Management, die Seite 36 ist ein Thema, was sehr häufig vergessen wird. Es geht nicht nur um operative Profitabilität, sondern natürlich auch, was ist der Nettobeitrag für den Investor. Und hier haben wir eine sehr schöne Entwicklung. Aufgrund der Kaufaktionen, die wir getätigt haben zum Aufkauf der sogenannten B-Shares, die haben wir in der Vergangenheit ja immer wieder diskutiert, ist der Beitrag des Ergebnisses, der aus dem Asset Management Geschäft bei uns ankommt, stark gestiegen, um genau zu sein, 92,5% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 281 Millionen Euro. Und wir erwarten, dass die positive Entwicklung überproportional weitergeht. In diesem Jahr allein, wenn man sich das mal zusammenrechnet, ist der Asset Management Quartalsabschluss 22% des Gruppenquartalsabschlusses, also ein sehr, sehr schöner Beitrag zur Stabilisierung des Portfolios, was auf der Sachversicherungsseite immer noch leidet unter den weichen Märkten. Also zeigt in Summe, unser Portfolio ist derzeit gut balanciert. In Zusammenfassung deswegen nochmal, meine Damen und Herren, auf Seite 38. Die Highlights: Umsatzwachstum zweistellig auf 24,5 Milliarden, starkes operatives Ergebnis aus unserer Sicht zumindest 2,1 Milliarden, Quartalsüberschuss 1,3 und eine solide Kapitalausstattung mit 168%. Und nun abschließend was zum Ausblick, weil der ein oder andere immer wieder danach fragt. Wir rechnen auf der Basis der Ergebnisse bis heute, dass wir eher am oberen Ende unseres Zielkorridors herauskommen, den wir angegeben hatten mit 7,2 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro. Allerdings immer unter Berücksichtigung von Naturkatastrophen und Finanzmarktvolatilität, die uns dazwischen sprengen können. Und dann freue ich mich jetzt auf Ihre Fragen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, die heutige Fragerunde wird elektronisch durchgeführt. Falls Sie sich für eine Frage melden möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal uns erreichen kann. Falls Ihre Frage beantwortet wurde, können Sie sich mit Stern 2 wieder aus der Fragerunde zurückziehen. Ich wiederhole, bitte drücken Sie Stern 1 für Ihre Frage. Wir haben eine erste Wortmeldung von Axel Höppner vom Handelsblatt München. Bitte schön.
Guten Morgen, Herr Bäte. Guten Morgen, Herr Groß. Ich hätte zwei kleine Fragen. Zum einen, wie sind denn die Erwartungen an 2011? Und die zweite Frage, sehen Sie sich als systemrelevantes Unternehmen? Sie kennen ja die Diskussion um die Liste, die da herumgeistert. Danke.
Herr Höppner, guten Morgen. Zu 2011 würde ich ungern was sagen. Das liegt auch einfach daran, dass wir in der Mitte der Planungsrunden fürs nächste Jahr sind. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, 2011 wird nach wie vor eine Herausforderung auf Basis des wirtschaftlichen Umfeldes. Wir arbeiten immer weiter daran, uns das einzuhalten, was wir am Markt gesagt haben, also kontinuierlich uns zu verbessern. Aber tut mir leid, ich kann Ihnen keine konkreten Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt sagen. Mhm. Und zum Thema Systemrelevanz ist ein relativ langes Thema in der Diskussion. Wenn Sie eine Minute haben, würde ich ein bisschen umfänglicher darauf antworten, nicht nur sagen, wir wollen nicht systemrelevant sein, das hilft ja keinem. Das Erste ist, dass man nochmal sagen wird, worum geht es hier eigentlich? Häufig wird Größe und Gefahr verwechselt. Ja, die Größe eines Instituts kann man leicht messen, die Gefahr, die von ihm ausgeht, häufig nicht. Aus unserer Sicht hängt Systemrelevanz eben nicht von der Größe ab, sondern von der Art der Geschäftstätigkeit, die man tätigt. Und das zweite Thema ist, viele der Institute, die uns in diese Krise getrieben hätten, werden in einer klassischen Systemrelevanzdefinition nach Größe nie aufgefallen. Ich will gar nicht die Institutsnamen nennen, aber insbesondere die, die uns in Deutschland Sorgen gemacht haben und weiter Sorgen machen, die werden nie auf so einem Radar. Ich halte deswegen die Definition nach Größe für einen einfachen Fehler. Ich würde immer nach schwachen Geschäftsmodellen gucken und die werden dann schneller systemrelevant, als wir uns das alle vorstellen können.
Danke.
Nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Wortmeldung kommt von Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Bäte, Herr Groß. Ich habe vier Fragen insgesamt und die knüpfen sich an Ihre Diversifikationsthese an. Man kann ja auch sagen, zwischen den einzelnen Sparten gibt es eine gewisse Unwucht. Daher glauben Sie, dass die Leben- und Krankenversicherung das Asset Management auf dem erreichten Profitabilitätsniveau jetzt kurzfristig so in 2011 gewandt bleiben können? Also setzen Sie da Ihre Erwartung tendenziell hoch? Zweite Frage zum Asset Management, das ist ja schon über der oberen Bandbreite, hat ein Viertel des operativen Ergebnisses in den 9 Monaten. Es gibt da schon Spekulationen, dass es so mittelfristig, also auf 3 bis 5 Jahre Sicht, auf gar die Hälfte anwachsen könnten. Wie sind denn da Ihre Erwartungen? Und die zwei letzten Fragen zur Schaden- und Unfallversicherung. Sie hatten darauf hingewiesen, dass Sie weiter an der Produktivität arbeiten müssten. Was steht denn da an Maßnahmen? Was haben Sie da überlegt? Und die zweite Frage, im Quartalsbericht findet sich auch der Hinweis, dass die Allianz erwartet, dass der Preisanstieg weitergeht. Welche Größenordnung können Sie sich denn für 2011 vorstellen? Danke.
Ja, Fleming, guten Morgen. Ich versuche mal, Ihre Fragen einzeln nacheinander abzuarbeiten. Also normal Profit Forecast habe ich dem Kollegen ja eben auch noch nicht sagen können, möchte ich jetzt also sozusagen auch nicht in der zweiten Frage adressieren. Vielleicht grundsätzlich. Das Leben-Kranken-Geschäft unterliegt natürlich einer sehr hohen Dynamik. Es kommt sehr stark darauf an, wie sich das Zinsumfeld im nächsten Jahr entwickelt. Das wird einen Einfluss haben auf die Umsatz- und die Ergebnisentwicklung. Wenn wir nach wie vor sehr, sehr niedrige Zinsen zu verzeichnen haben, kommt aus der Sicht natürlich Druck aufs Geschäft. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele profitable Produkte im nicht traditionellen Bereich, das haben Sie ja auch im Wachstum gesehen, die wir dann an dieser Stelle setzen können. Insofern rechnen wir jetzt nicht mit kurzfristig sehr hoher Volatilitäten, wenn der Kapitalmarkt nicht zusammenbricht. Das Negativszenario, was man sich ausmalen könnte, wäre irgendwie ein Crash in den US-Bondmärkten. Das ist sozusagen immer möglich in einem solchen Umfeld, dass da mal was passiert, aber das haben wir nicht sozusagen als unmittelbar wahrscheinlich auf dem Radar. Was das Thema Asset Management angeht gegenüber heute, kann man nur eins sagen, diese Wachstumsraten kann man so natürlich nicht fortschreiben. Das wäre unseriös. Auf der anderen Seite die Tatsache, dass wir einfach die Basis der verwalteten Assets so stark ansteigen haben sehen, wird uns sicherlich helfen, auch das Profitabilitätsniveau hochzuhalten, weil ich auch immer auf Werte gucke ohne sogenannte Performance Fees und auch die werden unsere Earnings im nächsten Jahr sehr stark unterstützen. Wie gesagt, konkrete Zahlen würde ich Ihnen ungern durchgehen. Auf dem Thema Schadenunfall gibt es einen vielfältigen Kranz an Maßnahmen. Herr Mascher arbeitet mit seinem Team in den OEs weiter konsequent an Produktivitätssteigerung, insbesondere durch Nutzen von Gruppensynergien. Das hat viel damit zu tun, dass wir weiter versuchen, insbesondere die IT zu verschlanken und auf einheitliche Plattformen zu setzen. Wir müssen erheblich mehr wieder tun im Bereich Schadenmanagement. Ich glaube, da ist in den letzten 2-3 Jahren nicht genug getan worden. Da haben wir jetzt einen hohen Augenmerk drauf, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Italien. Also ein ganzer Kranz von Maßnahmen, der da unterwegs ist. Das ist leider so in der Sachversicherung, da gibt es nicht kurzfristig eine Maßnahme. Das ist ein Geschäft, das hat was mit Exekution im Detail und, wie ich immer sage, mit einfach härter Rudern zu tun. In Summe gibt es ein Thema, über das wir uns Gedanken müssen, das ist die Vertriebsarchitektur. Wir sehen sehr schön in unserem Portfolio Wachstum des Direktkanals. Prinzipiell wird der Direktkanal in den nächsten Jahren stärker wachsen als traditionelle Kanäle. Man muss nur sicherstellen, dass man das profitabel tut. Wir achten sehr stark darauf, dass wir den Direktkanal dort in den Vordergrund bringen, wo das Segment auch sich profitabel entwickelt. Das ist zum Beispiel in Italien im derzeitigen Umfeld sehr schön der Fall. Dort wachsen wir zweistellig im Direktgeschäft. Das ist also auch eine wichtige Komponente, denn das ist ein Kanal, der effizienter ist, nicht nur in der Abwicklung, sondern auch in den Vertriebskosten. So, dann hatten Sie nach den Preiseffekten gefragt, Fleming. Wir haben auch im Backup normalerweise immer ein Schaubild, ich weiß nicht, ob es dabei ist dieses Mal, wo wir nach einzelnen Ländern uns die verschiedenen Preistrends angucken. Wir erwarten eigentlich weitere Preissteigerungen im Folgejahr. Wir haben in diesem Jahr einfach nur ein paar Fakten zu geben, Preiserhöhungen gehabt auf unser sogenanntes erneuertes Geschäft von plus 2,1% und nominale Preissteigerung fürs Jahr 2010 in Summe 2,8%. Das ist über den Werten, die wir im Vorjahr haben. Und in vielen Märkten erwarten wir weitere Preissteigerungen. Es gibt 2-3 Ausnahmen. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist das Großkundengeschäft. Dort sehen wir Preisnachlässe. Für mich nicht nachvollziehbar, aber das melden unsere Einheiten. Und wir werden uns hier sehr, sehr vorsichtig bewegen, gegeben die sehr hohen Risiken, die sich in diesem Geschäftsfeld auch verbergen können.
Gut, danke. Darf ich eine Nachfrage zum Direktkanal noch stellen?
Bitte sehr, Herr Fleming.
Herr Diekmann hat ja angedeutet, dass es da eventuell auch eine Neuordnung geben könnte. Ist da was Größeres zu erwarten?
Ich weiß nicht, auf was Sie sich da beziehen. Ich weiß nicht, ob das Autoherstellergeschäft ist, das, was Sie ansprechen, oder?
Er hatte mal ganz allgemein von der Bedeutung des Direktkanals gesprochen und dass man sich da auch Gedanken machen müsse zum Jahresende hin. Aber das scheint dann kein aktuelles Thema zu sein.
Nein, wir haben kein größeres Sonderprojekt laufen. Wir haben weiter die Bemühungen, die Aktivitäten, die wir in den einzelnen Ländern fahren, zwar auf den Markt abzustimmen, aber sozusagen Gruppensynergien zu nutzen, das fahren wir weiter.
Gut, danke, Herr Bett.
Nächste Frage, bitte.
Wir kommen nun zu einer Frage von Oliver Süß von Berg. Bitte schön.
Guten Morgen. Meine Fragen wären eigentlich zum Thema ICBC. Da hatten Sie jetzt ja eigentlich fast in jedem Quartal Anteile verkauft. Im Quartalsbericht steht, dass Sie, glaube ich, noch rund 400 Millionen Euro an Unrealized Gains haben und haben aber auch schon wieder rund 100 Millionen Verkaufserlöse erzielt im Oktober.
Ja.
Wird es jetzt weiter abgebaut auf null? Ist es so ein kontinuierliches Thema oder ist irgendwann so der strategische Anteil erreicht, den man gerne halten möchte?
Ja, ich mache ungern, wie Sie sich vorstellen können, Herr Süß, Aussagen über Beteiligungen, die wir an Unternehmen haben. Wir haben weniger als 1% Beteiligung an ICBC. Wir fühlen uns damit sehr wohl. Aussagen zu Verkaufszeitpunkten möchte ich ungern machen. Das schaden wir meinem Aktionär, wenn ich das täte.
Gut. Gilt das Gleiche dann, die andere Frage, die ich noch hätte, war Taiwan. Wie ist also die zukünftige Strategie? Da gab es Presseberichte, dass man die Tochter dort verkaufen möchte.
habe ich nie gehört, dass es da Berichte gab. Ich habe nur mal gehört, es gab Gerüchte. Das ist ja ein kleiner Unterschied. Im Gegenteil, wir fühlen uns in Taiwan sehr wohl. Wir wachsen in Taiwan sehr profitabel, haben sehr, sehr gutes Kundengeschäft und wir sind froh, dass alle anderen weg ist. Da ist nämlich viel mehr Geschäft für uns zur Verfügung.
Okay. Letzte Frage noch. Manche Analysten haben gesagt, das Gewinnziel, zu sagen, wir werden das obere Ende der Spanne erreichen, ist eigentlich eher pessimistisch oder eher konservativ, sagen wir so. Warum sind Sie da so vorsichtig?
Also erstmal sind wir bei der Allianz im Allgemeinen konservativ und das ist, glaube ich, ein guter Wert. Zweitens haben wir so viel Volatilität gesehen, Herr Süß. Zum Beispiel die Naturkatastrophenbelastung im dritten Quartal hätte auch ganz anders aussehen können. Wir hätten mehr Schäden in den USA noch on top haben können, dann sähe das Sachversicherungsgeschäft wieder ganz anders aus. Also wir wollen einfach nicht Erwartungen erzeugen, die wir am Ende des Tages nicht erfüllen können. Wir haben es lieber umgekehrt.
Alles klar, danke schön.
Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Christian Krämer von Reuters. Bitte schön.
Die Herren, guten Tag.
Guten Morgen, Herr Krämer.
Hätte einige Zahlen in der Hoffnung, einige Fragen in der Hoffnung, vielleicht doch noch ein paar Zahlen zu kriegen. Und zwar das Neuseelandbeben, hat Sie das auch betroffen und wenn ja, in welcher Dimension? Dann gab es in Ungarn diese Giftschlammgeschichte, wo es möglich wäre, dass die Allianz dafür diese Firma MAL haftet oder für menschliche Schäden. Vielleicht können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Dann vielleicht zu einem Deal, Leute haben uns schon erzählt, und es wurde in mehreren Zeitungen auch schon geschrieben, dass sie sich interessieren für diesen Teil der Zugstrecke London bis zum Eurotunnel. Werden Sie da bieten? Vielleicht können Sie das offiziell bestätigen. Das wäre es erstmal. Danke.
Ich habe jetzt nur drei Fragen gekriegt. Ich habe einmal Neuseeland, ich habe Giftschlamm und ich habe Eurotunnel.
Genau.
Dann sagen wir, Neuseelandbeben waren wir beteiligt. Und zwar haben wir daraus eine Nettobelastung gehabt von rund 38 Millionen Euro.
Das ist, ja. Millionen nehme ich an.
Ja, Entschuldigung, wir haben eine Korrektur. Unser Backoffice ist noch nicht so ganz fit heute Morgen. Wir haben also Nettobelastung gehabt von 10 Millionen, sorry, brutto war 38. Giftschlammschaden möchte ich an dieser Stelle nichts zu sagen. Das hat damit was zu tun, dass der Aufseher nicht möchte in Ungarn, dass wir dazu öffentlich Stellung nehmen. Wir sind derartig versichert für dieses Unternehmen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir keine großen Belastungen auf unser Ergebnis erwarten, auf diesem Schaden. Und zu einzelnen Investitionen, ob wir bieten oder nicht bieten, das ist wie bei M&E, da würden wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir dazu öffentlich Stellung beziehen.
Heißt also ja.
Heißt also, wir sagen nicht.
Dann vielleicht noch eine Folgefrage. Von der Bilanz-TK gab es nicht nur das Ziel 7,2 Milliarden plus minus 500 Millionen, sondern ja auch noch das Ziel Combined Ratio 96,5%. Das ist wegen der Naturkatastrophen dann immer weiter in den Hintergrund gerückt. Nur um es ganz klar zu machen, das ist nicht erreichbar dieses Jahr wegen der vielen Stürme und Erdbeben etc.
Ich würde mich nicht gerne festlegen, was der Wert ist per Ende des Jahres. Das können Sie sich ja vorstellen, wenn wir können wieder Winterstürme haben. Aber 96,5 werden wir so kaum schaffen. Das ist kein Problem, das an dieser Stelle zu sagen. Wir liegen ja auch oberhalb des Wertes mit 97,8 oder 97,9, je nachdem, wie Sie rechnen. Es kommt jetzt sehr auf das vierte Quartal an wieder rauf. Wir laufen aber in Richtung, das heißt, wenn Sie die NatCat-Sondereffekte sozusagen berücksichtigen in dieser Quote, liegen wir eigentlich ganz gut im Zielkorridor. Nicht ganz da, wo ich hin wollte, aber auf einem guten Weg.
Okay, vielen Dank.
Nächste Frage bitte.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, wenn Sie sich für eine Frage melden möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Unsere nächste Wortmeldung kommt von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits.
Guten Morgen, Frau Dauer.
Ich wollte auch nochmal nach dem High-Speed Rail Link fragen. Das wollten Sie, glaube ich, nicht beantworten. Ich habe das verstanden, aber es ging ein bisschen unter. Ob Sie wirklich Teil auf eines Konsortiums sind und ein Gebot abgegeben haben bis Freitag, den 28. Oktober. Die zweite Frage, Zukäufe in der Schweiz, ist da was geplant? Sie haben zwar betont, dass man da profitabel und nicht unbedingt wachsen will, aber es gibt dann so Panelistenstimmen, die interpretieren den letzten Verkauf der Schweizer Töchter als Plan, dass man eventuell doch eine andere Akquisition in der Schweiz planen könnte, ob es jetzt Baloise wäre oder nicht, sei dahingestellt. Das war die zweite Frage und vielleicht können Sie zum dritten nochmal sagen, generell Acquisitions, es gibt ja einen Cashflow, der im Interview genannt wurde, der verfügbar ist, wenn Solvency II klar ist. Ist ja bald klar, wie viel Kapital das erfordert. Vielleicht kann man dann doch mal sagen, wann man dann circa News in dem Bereich erwarten kann. Dankeschön.
Gerne. Also nochmal zum Frage 1. Nicht nur, weil ich fair sein will gegenüber den Kollegen, aber auch grundsätzlich gilt, wir äußern uns zu Investments nur, wenn diese abgeschlossen und spruchreif sind. Das ist dieser Fall nicht. Deswegen würde ich mich dazu nicht gerne äußern. Das zweite ist, Zukäufe in der Schweiz stehen aktuell nicht an. Und das Thema Akquisitionen in Summe gilt nach wie vor. Wir müssen erst klar sein, was aus Solvency II rauskommt. Sie sagen, das ist bald klar. Ich wünschte, das wäre so. Das Einzige, was klar ist, dass das Ding weiter korrigiert werden muss, denn die Kapitalanforderungen, die da immer noch auf dem Zettel stehen, sind weit über dem, was ökonomisch Sinn macht. Wir werden also das Thema M&A dann verfolgen und genau verfolgen, wenn wir wissen, wie die Kapitalisierungsposition der Allianz bei Solvency II-Implementierung aussieht. Wir sind nach wie vor sehr zurückhaltend, vor allen Dingen bei größeren Akquisitionen. Nach wie vor wird bei größeren Akquisitionen häufig viel zu viel bezahlt im Vergleich zu dem, was der intrinsische Wert ist. Was wir uns natürlich immer wieder anschauen, ist, wo in Ländern, wo wir gute Operations haben mit starken Management-Teams, ob wir Portfolien finden können, die gut zu uns passen, die gucken wir uns immer wieder intensiv an und wenn die Situation reif ist, werden wir uns auch dazu melden.
Gut, Dankeschön.
Nächste Frage bitte.
Nächste Frage kommt von Herbert Fromme von Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Guten Morgen, ich habe eine einfache Frage. Die Synergieeffekte in der Gruppe, gehört dazu auch die Zusammenlegung operativer Versicherer der Schadenunfallversicherung in Europa, wie die Zürich das vorgemacht hat? Herr Diekmann hatte das bei der Bilanzpressekonferenz nicht ausgeschlossen. Sind Sie da weiter mit den Überlegungen?
Ja, Herr Fromme, guten Morgen erstmal. Also zu dem Thema Synergien und in der Gruppe, das ist eine Frage der Konzernstruktur und da wird häufig sozusagen gesagt, es gibt andere Gesellschaften, die konsequent ein Branch-Modell etablieren. Wir prüfen das sehr intensiv und wir können für uns sagen, eine simple Lösung, wir packen jetzt alles in ein Branch-Modell, macht für uns keinen Sinn. Wir haben in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Euler Kreditversicherungsgruppe weltweit, bei der AGCS oder bei der Mondial ein solches Modell gewählt, weil es zum Geschäftsmodell passt und uns tatsächlich Synergien bringt, sowohl auf der Kapital- als auch auf der operativen Seite. Aber im Unterschied zum Beispiel zu anderen Wettbewerbern haben wir sehr hohe Kapitalsynergien auch in den Ländern, insbesondere da, wo wir Lebens- und Sachversicherer haben. Das heißt, die Kapitalersparnisse aufgrund von lokaler Diversifikation zwischen Sach und Leben sind häufig genauso wichtig wie Kapitalersparnisse, wenn man eine europäische integrierte Plattform bauen würde. Nichtsdestoweniger arbeiten wir weiter konsequent an einer Vereinfachung unserer Strukturen. Wir haben durch den Buyout der Minorities, also den Aufkauf der Minderheiten, man kann es ruhig auch auf Deutsch sagen, erhebliche Fortschritte gemacht, aber es gibt immer noch Komplexitäten aufgrund von Zwischenholdings, kleinen Minderheiten in einzelnen Ländergesellschaften, die wir rausnehmen müssen, um unsere Kapitalsteuerung und die Heben von Gruppensynergien weiter zu verbessern. Da arbeiten wir insbesondere im Moment intensiv dran weiter.
War das jetzt eine Absage an ein europäisches Branch-Modell oder die Aussage, dass Sie noch weiter dran prüfen?
Nee, das war eine Absage an eine Pauschallösung.
Okay. Danke.
Nächste Frage, bitte.
Meine Damen und Herren, noch einmal, wenn Sie sich für eine Frage melden möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wir haben eine Folgefrage von Oliver Süß von Bloomberg. Bitte schön.
Ja, da habe ich doch noch eine Frage. Und zwar läuft ja gerade die 5. Auswirkungsstudie zu Solvency II. Was ist denn da so Ihr Eindruck, Herr Bethe? Müssten ja bald Ergebnisse bekannt sein. Ist es jetzt schon so weit fortgeschritten, dass man zufrieden sein kann mit dem Projekt? Muss vielleicht noch eine 6. Studie gemacht werden? Dankeschön.
Also die Auswertung läuft gerade, die Ergebnisse sind noch nicht fertig, also wir können dazu also auch nicht Stellung nehmen. Ich rechne aber damit, dass die Allianz in Summe sehr gut aus diesem Test rauskommen wird. Ich würde aber gerne keine Einzelheiten rausgeben. Was ich in Summe nur sagen kann, dass nach wie vor aus unserer Sicht die Kapitalanforderungen insbesondere für Lebensversicherungsgeschäft mit Garantien dramatisch überhöht sind.
Das heißt, da ist der größte Anpassungsbedarf noch?
Ja, aus unserer Sicht ist gerade bei Geschäft, was langfristige Garantien gibt, wird aufgrund der Modellierung der sehr, sehr langfristigen Cashflows entsteht ein enormer Kapitalbedarf bei Cashflows in Jahren 50 bis 100 oder was auch immer, je nachdem, wie weit man modelliert. Und das führt zu enormen Verzerrungen der Zahlen. Da muss man irgendwas finden, was etwas pragmatischer ist und das Geschäftsmodell nicht beschädigt, obwohl das eigentlich mit den Economics nichts zu tun hat. Ich habe da aber großes Vertrauen in die Regulatoren, dass man da sinnvolle Regelungen findet.
Wie ist denn die Position der Allianz? Manche andere Versicherer hatten ja schon gefordert, dass man ähnlich wie bei Basel III eine Übergangsperiode für die Einführung umsetzt.
Ich glaube, das ist sehr häufig davon geprägt, dass natürlich der Systemaufwand für die Einführung von diesen Regeln, das hat man jetzt bei dem Test gesehen, enorm hoch ist. Die Allianz ist da sehr gut aufgestellt, weil wir eben schon seit vielen Jahren investieren, auch in das Thema interne Modell. Für den einen oder anderen Versicherer, der das nicht gemacht hat, sehe ich enorme Herausforderungen und ich glaube, man muss auch den Gesellschaften, die nicht so groß sind wie wir, die Zeit geben, sich auf diese Regulationen einzustellen.
Gut, danke.
Eine weitere Wortmeldung kommt von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Sie hatten einmal 80 Aldi-Immobilien gekauft. Ich hatte mich nur gefragt, warum man mal den zweiten Deal nicht zugegriffen hat. Dankeschön.
Frau Dauer, eine sehr interessante Frage, aber das ist so ein bisschen, wenn die Oma Räder hätte, wäre es ein Omnibus. Also wir prüfen jede einzelne Investition auf ihren Merit und ihre Wertschöpfung und wir entscheiden jeweils nach Einzeltransaktionen. Mit der einen sind wir sehr zufrieden und jede andere gucken wir uns an.
Gut, Dankeschön.
Die nächste Wortmeldung kommt von Michael Flämig von der Börsenzeitung, bitte.
Dann nutze ich die Gelegenheit zu einer Zusatzfrage, Herr Bäte. Sie hatten darauf hingewiesen, dass die Schadenkostenquote vor Naturkatastrophen und vor Abwicklung erstmals jetzt seit 8 Quartalen unter 70% ist, bei 69,1%. Und auch darauf hingewiesen, dass das Schadenmanagement generell verbessert werden müssen. Daher meine Frage, wo sehen Sie denn da einen realistischen Zielwert? Also wo kann man vor Naturkatastrophen und Abwicklung realistischerweise bei der Schadenkostenquote hinkommen? Danke.
Herr Flämig, nicht als Klugscheißer, es ist die Schadenquote fürs...
Entschuldigung, Schadenquote, völlig richtig.
Ja, kein Problem. Und ich würde ungern einen Zielwert raussetzen, wo Sie dann nächstes Jahr sagen, warum haben Sie denn, nachdem Sie mir letztes Jahr gesagt haben, aber der Wert ist eigentlich im langfristigen Mittel über den Zyklus ungefähr bei 68% Minimum. Ja, wir hatten schon erheblich bessere Werte, aber da müssen wir eigentlich hin. Das müssen wir schaffen, dann ist die Profitabilität da, wo wir sie uns über den Zyklus hinstellen. Also insofern mache ich da kein großes Geheimnis draus. Und das ist eigentlich auch eine gute Zahl. Wir planen sogar bei einigen der wichtigsten OEs diesen Wert unter 65% zu drücken, um auch nachhaltig sozusagen die Chance zu haben, unser Kapital ordentlich zu verzinsen, selbst wenn die Zinsen auf einem niedrigen Niveau bleiben. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass der Schadenaufwand, das wird in der Industrie häufig vergessen, weil man immer sehr viel Quersubventionierung hatte aus dem Investmentergebnis, im Hauptaugenmerk einnehmen muss, neben den produktiven Kostenaufwendungen.
Gut, herzlichen Dank.
Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Steffen Weyer von dpa AFX. Bitte schön.
Guten Morgen allerseits. Ich habe nochmal eine Nachfrage hier zu den Schäden. Und zwar, einmal haben Sie ja eben gesagt, von diesem ICE-Schaden waren Sie auch betroffen. Ich nehme an, das war das Ding mit dem Müllwagen. Können Sie das auch beziffern? Ist das irgendwas Größeres? Und die zweite Frage, es steht ja im Geschäftsbericht hier so eine Summe von 137 Millionen Euro netto für Stürme und Flut. Ich wusste gar nicht, dass Fluten jetzt auch Namen haben. Also die Viola, die war mir vorhin noch nicht begegnet. Ist das die Elbe-Flut, nehme ich an? Haben Sie dafür eine eigene Zahl?
Ja, können wir machen. Diese Einzelzahlen werden jetzt meine Kollegen gerade zusammenkramen. Lassen Sie uns doch nochmal einfach auf die Zahlen für Deutschland in Summe gucken. Dann kann ich in die einzelnen Faktoren gehen. Also wenn wir das im Vorjahresquartal vergleichen, dann ist der Anstieg 3,4 Punkte. Und jetzt kann ich Ihnen das auf Punkteebene sagen und dann sage ich Ihnen vielleicht noch ein bisschen die einzelnen Komponenten. Also, wir haben weltweit das dritte Quartal, also ich gehe jetzt nochmal durch, bevor wir sozusagen auf das gesamte Segment kommen, nochmal auf Deutschland, weil Ihre Fragen waren im Wesentlichen auf Deutschland bezogen. Das erste Thema ist 3,4 Punkte in Summe gehabt. Allein die Belastung aus Naturkatastrophen waren 5,8 Punkte. Also der Nettoeffekt wäre erheblich höher, wenn wir nicht ausgleichende Effekte gehabt hätten. Und da waren die Fluten drin, wie Viola, die haben ja alle nette weibliche Namen, weiß ich gar nicht warum. Sturmtiefs, Olivia und Norina und Hagel, Petra, also alles das, was Spaß macht. Mhm. Und dann gibt es einige Elementareignisse, die gar nicht bei uns in die Naturkatastrophendefinition reinkommen, Herr Bayer, weil sie unterhalb bestimmter Definitionen liegen. Also Naturkatastrophen sind immer Events einer bestimmten Größe, die immer in einem sehr kurzen Zeitabschnitt stattfinden müssen, 72 Stunden. Wenn irgendetwas länger dauert, dann ist es per Definition vertraglich, das ist leider ziemliche Komplexität mal wieder, wie in unserer Branche üblich, in der Definition dann nicht Naturkatastrophen. Dann hatten wir Großschadenbelastungen, die waren gegenüber dem Vorjahr mit 1,1 Punkten stärker zu Buche geschlagen im dritten Quartal. Und den Ausgleich, wenn Sie fragen, ja, was war denn der Ausgleich, war vor allen Dingen geringere Abwicklungsverluste, 1,6%. Wir brauchten also nicht mehr nachzureservieren aus Schäden aus der Rezession. Und wir hatten vor allen Dingen bei den Basisschäden eine niedrigere Frequenz. Wir hatten vor allen Dingen in 2009 sehr, sehr viele Blitz- und Überspannungsschäden. So viel zu der sehr technischen Erklärung. Jetzt komme ich nochmal auf das dritte Quartal weltweit zu sprechen und da vielleicht ein bisschen mehr Millionenbeträge. Wir hatten im dritten Quartal, wenn Sie jetzt zum Beispiel das Thema Elementarschaden angucken, in der Sachversicherung durch Stürme und Hagelschläge im Juli allein 49 Millionen netto in Deutschland. Und die Flut Viola hat netto ungefähr 84 Millionen gekostet in Deutschland, aber dann nochmal 60 Millionen Euro in Osteuropa. Und das heißt, solche Flutereignisse sind nicht nur wichtig, wenn man das einzelne Land anguckt, häufig treffen sie eine gesamte Region und die liebe Viola war dann eben in Summe mit 144 Millionen Euro einer der unangenehmen Entwicklungen. Ja, so, jetzt ja. Die letzte Frage, ICE, gar nicht. Ich glaube, die Deutschen haben sowieso drüber geredet und mittlerweile habe ich auch die Zahl vor der Nase. Die Schätzung ist brutto, also vor Rückversicherung zwischen 35 und 40 Millionen Euro. Wir können das noch nicht genau sagen, weil noch nicht alle Schadenteile reguliert sind.
Das klingt ziemlich hoch. Wie kommt das zustande, wissen Sie das?
Jetzt nur so ja, die Frage ist nicht immer, wir versichern ja, Herr Bayer, wir Versicherung, jetzt gehen wir jetzt sehr stark ins Detail, aber warum auch nicht. Es ist nicht nur eine Frage, was sind die Sachwerte, die da betroffen werden bei solchen Schaden, sondern wir finanzieren ja auch und decken ab Betriebsunterbrechungen. Und das heißt, wenn durch einen solchen Schaden Betriebsunterbrechungsausfälle entstehen, vergüten wir die. Und das Zweite ist, wir müssen auch die Miete, die sozusagen von SCF da anfällt, vergüten, die ist nicht gerade niedrig.
Okay, vielen Dank für die Aufklärung.
Sehr, sehr gerne.
Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Klaus Schachinger von Euro am Sonntag. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Angesichts der positiven Gewinnentwicklung und Cashflow-Entwicklung kann man davon ausgehen, dass bei der Dividende im kommenden Jahr mehr ausgezahlt wird oder auch in Bezug auf Aktienrückkäufe, dass da mehr getan wird?
Das ist Ihre Frage, Herr Schachinger?
Ja.
Also, zum Thema Dividende folgende Bemerkung. Das erste ist, prinzipiell ist nach wie vor unsere Politik, 40% des Nettoeinkommens als Ziel zu haben für die Dividende. Ich weise nur darauf hin, dass der Vorstand Dividende nur vorschlägt, sondern der Aufsichtsrat das entscheidet. Es gibt natürlich immer wieder große Diskussionen im Ausgleich der verschiedenen Interessengruppen. Deswegen kann ich immer nur sagen, was wir vielleicht vorschlagen wollen. Und wir bleiben eigentlich bei dem Ziel der 40% Ausschüttungsquote auf unser Nettoeinkommen. Aktienrückkaufprogramme sind derzeit nicht geplant.
Vielen Dank.
Nächste Frage, bitte.
Die nächste Wortmeldung kommt von Jonathan Gold von Reuters. Bitte schön.
Guten Morgen, Herr Gold.
Guten Morgen, ja, guten Morgen, Entschuldigung. Ich war beschäftigt mit dieser letzten Antwort. Meine Frage geht um die aktuelle Diskussion über das Bankenrechtsstrukturierungsgesetz in Deutschland und ganz allgemein über die Bail-in-Ideen und Contingent Capital und Bankenanleihen. Ja, dass man sagt, in viele, man hört überall, dass es wird dazu treiben, dass die Versicherer eher in Richtung Pfandbriefe gehen, so eher Investitionen sich ändern würden. Wie sehen Sie diese Diskussion über Contingent Capital und sehen Sie dann auch, dass wird dann Probleme schaffen für die Banken und auch für die Versicherer, wenn die schon zu viele von diesen Bankanleihen in ihr Portfolien halten.
Herr Gold, das ist eine abendfüllende Veranstaltung, wenn wir das intensiv diskutieren.
Machen wir das.
Ich mache das mal kurz. Das eine Thema ist zu berücksichtigen, wir werden in der Frage, was wir in Zukunft investieren können, natürlich sehr stark beeinflusst werden von dem neuen regulatorischen Rahmen Solvency II. Und da gibt es enorme Kapitalanforderungen für solche Wertpapiere, die eigenkapitalähnlich sind. Das heißt, das muss sich der Regulator auch nochmal angucken, auf ungewünschte Nebeneffekte wollen wir das eigentlich, dass die Versicherer, die eine wichtige Rolle gespielt haben zur Finanzierung des Bankensektors, da möglicherweise zukünftig ausfallen. Ich glaube, das hat sich noch nie jemand so genau angeguckt und überlegt. Und ob es deswegen richtig ist, so hohe sozusagen Kapitalanforderungen abzubilden. Das zweite Thema ist konkret zu diesen Bail-In-Fragen. Da geht es häufig um die sogenannten KOKOs und die Frage, ob wir sowas kaufen. Meine persönliche Auffassung ist, das geht nur dann, wenn sie konstruiert und vergütet werden wie Wandelanleihen. Ja, also das, was sozusagen aussteht, und zwar Zwangswandelanleihen. Das heißt, diese Instrumente werden sehr teuer sein für Banken. Immer unabhängig jetzt von der Kapitalwirkung, aber diese Produkte werden für Banken sehr teuer. In der Vergangenheit waren, glaube ich, Bankenrefinanzierung mit Subordinated Debt zu billig aufgrund unterschiedlicher Faktoren. Das wird sich so nicht fortsetzen. Also Refinanzierungskosten für Banken werden hoch bleiben auf Basis der Vorschläge, die wir im Moment sehen. Und dann muss man sich die Gedanken machen, auch im Rahmen von Solvency II, wie werden eigentlich Verbriefungen von Banken behandelt von den Kapitalanforderungen. Das ist ein Riesenproblem. Weil wenn man das nicht richtig sozusagen macht, wird man quasi Bankkapitalanforderungen haben und nicht das Wertpapier und die Wertmittel, die da, die Assets, die dahinter stecken. Also Entschuldigung, Vermögenswerte, ich muss das mal irgendwie schaffen mit dem Deutsch. Und das ist im Moment für uns eine große Sorge. Wir haben ja in Europa sehr stark die Banken unterstützt, indem wir Pfandbriefe gekauft haben. Wenn dieses Pfandbriefrisiko in Zukunft gerechnet wird mit Bankkapital, äquivalent, dann werden auch diese Produkte sehr unattraktiv, insbesondere für die Banken. Also da muss man sich auch einiges an Gedanken machen. Also ein großes Feld, was aus meiner Sicht nicht besonders gut bestellt ist. Und der Zusammenhang zwischen der Finanzierungsfunktion der Versicherer und dem, wie Banken eigentlich in Zukunft ihren Refinanzierungsbedarf, der ja irre hoch ist in den nächsten Jahren, eigentlich abdecken wollen, ist, glaube ich, nicht gut verstanden. Und das sollte man sich im Blick auf Solvency II dringend mal anschauen.
Okay. Das heißt, Sie erwarten keine schnelle Lösung dafür, auch von der G20-Seite, dass das Problem so groß ist, nehme ich an.
Also ich glaube, die haben sich erstmal beschäftigt jetzt im Rahmen von Basel III mit der Frage, was die Kapitalanforderungen ist. Die Refinanzierung der Bankschulden ist, glaube ich, jetzt im Augenmerk. Und zweitens auch die Frage, was heißt das für die Liquiditätssteuerung in Banken? Ne? Also wie kann ich eigentlich Liquiditätsanforderungen definieren? Denn auch da spielt das rein. Steht jetzt, glaube ich, in Basel oben auf der Liste. Und wir würden da sehr gerne helfen, weil wir sind Europas größter institutioneller Investor. Und es ist wichtig, dass man, wie gesagt, nicht nur aufs Bankensystem guckt, sondern auch diejenigen, die das unterstützen.
Aber die Idee von Bank-Bail-In sind allgemein, Sie haben nichts dagegen, wenn die Spielregeln klar sind?
Nicht nur, wenn die Spielregeln klar sind, sondern vor allen Dingen, wenn die Renditen klar sind.
Ja, okay. Sehr gut, danke.
Nächste Frage, bitte.
Noch einmal, meine Damen und Herren, wenn Sie sich für eine Frage melden möchten oder eine Folgefrage haben sollten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Meine Herren, da es keine weiteren Wortmeldungen zu geben scheint, würde ich gerne das Wort zurückgeben an das Management für abschließende Worte.
Dann bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal.
Meine Damen und Herren, damit ist die heutige Konferenz beendet. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und wünschen noch einen schönen Tag.